2021 hat der Rettungsdienstbezirk Hessen den Startschuss für einen neuen Standard bei den Maltesern in HRS gemacht. Und schon 3 Jahre später folgte der Rettungsdienstbezirk Rheinland-Pfalz. Wir blicken gemeinsam einmal hinter die Kulissen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Bei mir im Malteser HRS der Talk sind heute Lukas Schmidt. Lukas ist Bezirksgeschäftsführer des neuen Bezirks in Rheinland-Pfalz und sein Stellvertreter Tobias Schmid. Tobias ist gleichzeitig noch Leiter des Bereichs Pfalz. Ich bin Peter C. Klein und freue mich sehr, dass auch du heute mit dabei bist und damit ein herzliches Willkommen an Lukas und Tobias.
Hallo Peter, schön, dass wir da sein dürfen.
Hallo.
Lukas, ich starte mal einmal mit dir. Was war die Motivation, warum ist der Rettungsdienstbezirk Rheinland-Pfalz gegründet worden?
Du hast es ja im Intro schon gesagt, wir haben mit dem Bezirk Hessen dieses Projekt raus aus der Diözese rein in eine Landesstruktur gestartet, weil wir gemerkt haben, wir brauchen mehr Blick auf den Kunden. Und unser Partner, Rettungsdienst, föderal organisiert, Zuständigkeiten liegt bei den Bundesländern, ist eben in erster Linie das Land. Das Land, wenn es um Gesetze geht, um Verordnungen geht und dann wiederum sehr unterschiedlich in den Bundesländern, die einzelnen Gebietskörperschaften, die nochmal gehörig im Rettungsdienst mitreden dürfen und können. Und wir folgen diesem Ansatz, den wir in Hessen verfolgt haben und der sich als richtig erwiesen hat, eben auch in Rheinland-Pfalz und auch zum Thema Saarland. Da können wir nachher vielleicht auch nochmal ein paar Worte zu verlieren, weil der Bezirk tatsächlich jetzt seit 4 Wochen ja nochmal größer geworden ist. Er heißt ja nicht ohne Grund Rettungsdienstbezirk Rheinland-Pfalz und Saarland. Wo wir gesagt haben, wir müssen dieser Kundenperspektive, der Partnerperspektive folgen und das ist eben das Land und das ist nicht nur unsere Sicht der Dinge, sondern wir müssen ja auch unseren Partnern erklären können, was wir machen und da muss man ganz selbstkritisch sagen, in einer Diözesanstruktur oder die Diözesanstruktur den Kolleginnen und Kollegen aus den Gebietskörperschaften, aus den Verwaltungen, aus den Ministerien zu erklären, wie ich schon gerade sage, ist häufig sehr erklärungsbedürftig und da fehlt häufig das Verständnis für diese Seite. Und wir haben gleichzeitig gemerkt, dass wir trotz unserer grundsätzlich regionalen Struktur viele Insellösungen, historisch gewachsen, entwickelt haben mit den lokal tätigen Geschäftsführern, mit den lokal tätigen Bereichsleitern, wo wir gesagt haben, wir wollen da soweit möglich ist, auch entsprechende Standards realisieren. Und das war so der Grundbeweggrund, warum wir das gemacht haben. Wir gehen sicher ein bisschen anderen Weg, als die Kollegen das in Hessen machen. Aber das liegt eben auch an einer anderen rettungsdienstlichen gesetzgebenden Struktur im Land Rheinland-Pfalz.
Da du es eben erwähnt hast mit dem Saarland, einmal kurz hier reingeworfen, wir nehmen auf am 6. Februar 2025. Und du hast auch gerade noch meins aus dem Intro aufgegriffen, den Vergleich zu Hessen. Was würdest du denn sagen, was macht den Bezirk Rheinland-Pfalz mit Saarland dran so besonders?
Es macht es uns, so ehrlich muss man sein, ein Stück weit leichter als in Hessen, dass wir nicht ganz so kleinteilig sind. Wir haben den Riesenvorteil schon über Jahre in dem Bundesland einen sehr weit landeseinheitlichen Standard zu realisieren. Wir haben weniger Gebietskörperschaften als Verwaltungseinheiten, die im Rettungsdienst mitsprechen. Wir haben ein Ministerium, das gemeinsam mit den Leistungserbringern und den Gebietskörperschaften Standards entwickelt hat, die im ganzen Land gelten. Und das macht uns jetzt im direkten Vergleich zu Hessen schon besonders, denn Hessen ist da einfach viel kleinteiliger. Und das macht es uns einfacher, Dinge zu gestalten. Wir sind sehr frei in unserer Arbeit, da sind wir auch sehr froh und sehr stolz drauf, dass wir das dürfen. Das zeugt ja auch von einem großen Vertrauen der beauftragenden Gebietskörperschaften, auch dem Land, dass sie sagen, hier, unsere Hilfsorganisation im Land, ihr macht einen super Job, wir geben euch den Rahmen und ihr setzt um. Und dann haben wir die Möglichkeit, viele Dinge tatsächlich zeitnah, zügiger umzusetzen, wenn wir sagen, das ist der Weg, den wir gehen wollen, als das in anderen Bundesländern generell der Fall ist.
Wenn ich so den letzten 2 Minuten dir lausche, was ist dein persönlicher Ansporn für die Tätigkeit? Ich könnte es mir vorstellen.
Mein Ansporn tatsächlich, und das mag ja manchmal pathetisch klingen, ist tatsächlich eine sehr gute, qualitativ hochwertige Patientenversorgung zu bieten. Das ist der Ansporn, warum wir diesen Dienst so strukturieren, wie wir ihn strukturieren. Und darum geht's uns. Und natürlich auch uns als Malteser, als verlässlichen Partner gegenüber unseren Auftraggebern darzustellen und sag mal, unseren Auftrag als Hilfsorganisation wirklich wahrzunehmen. Gleichzeitig immer mit der Herausforderung, Haupt- und Ehrenamt auch ein Stück weit zu integrieren. Und so ehrlich müssen wir es machen, soweit das in einem derart professionellen Dienst noch möglich ist.
Mhm. Würdet ihr, also wir haben aktuell 13 Rettungswachen, wenn ich mich nicht verzählt habe, in Rheinland-Pfalz. Das ist schön auch zu beobachten gerade. Also ihr guckt euch gerade fragend an.
Nee, nicht fragend an. Tatsächlich sind es jetzt 15 Rettungswachen.
Genau, es würde jetzt, ja. Deswegen hat das eigentlich mit dem für mich fragend angucken gerade super gepasst. Könnt ihr die im Schlaf aufsagen, die 15?
Schön. Ja, das bekommen wir hin. Willst du sie hören? Das ist ein Test.
Nee. Und welche ist die kleinste und welche ist die größte?
Also die kleinste Rettungswache, die wir haben, sind unsere geteilten Rettungswachen.
Ludwig Schwedelbach, das sind geteilte Wachen, mhm. die wir mit anderen Leistungserbringern, Bad Sobernheim, Pferdsfeld, wo wir gemeinsam mit anderen Partnern den Rettungsdienst betreiben.
Mhm. Und die größte?
Da sitzen wir gerade hier. Das ist für den Bereich Rheinland-Pfalz, muss man sagen, für den Bereich Rheinland-Pfalz ist das Ludwigshafen.
Nicht gefolgt von Mainz.
Gefolgt von Mainz. Ja. So.
Also die zwei sind.
Das sind die zwei Größen. Wenn wir auf Rheinland-Pfalz und das Saarland schauen, dann sind wir tatsächlich mit der größten Rettungswache in Saarbrücken.
Mhm. Tobi, ich habe es in der Vorstellung schon erwähnt, du hast ja eine gewisse Doppelrolle. Einmal in der Stellvertretung der Geschäftsführung und eben auch in der Bereichsleitung für den Bereich Pfalz. Mhm. Wie geht's dir damit und welche täglichen Herausforderungen begegnen dir da?
Mhm, mir geht's gut.
Das ist schon mal gut zu hören.
Ja, die Doppelrolle ist nicht ganz so schwierig. Ich möchte vielleicht gerade noch mal kurz ein Stück zurückgehen, wie wir begonnen haben. Mhm. Auch das Rheinland-Pfalz hatte ja eine Vorgeschichte, indem wir damals die zwei Diözesen Mainz und Speyer zusammengeführt haben und den Rettungsdienst so ein bisschen versucht haben, schon zu harmonisieren und zusammenzubringen. Das hat mir jetzt oder hilft mir heute noch in der Tätigkeit. Ich war dann 10 Monate mit Lukas in der Leitung, besonderes Konstrukt, was Führung und Fachtätigkeit anging. Und durfte ja da den Bereich Rheinhessen-Pfalz dann schon neu als Bereichsleiter vorstehen. Das macht es mir sehr leicht, weil man heute mit den Wachleitungen und den Kollegen gut zusammenarbeitet, weil man da schon erste Kontakte geknüpft hat. Das heißt, die Aufgaben in der Geschäftsführung oder in der stellvertretenden Geschäftsführung mit den neuen Kollegen hat sich gut angetan, fällt mir recht leicht. In der Doppelrolle natürlich vor Ort als Bereichsleiter, auch da greife ich auf ein bestehendes System an Mitarbeitenden und Wachleitungen zurück. Man kennt sich seit vielen Jahren in einer vertrauensvollen Arbeit, dass man da wenig Konfliktpotenzial hat. Von daher, die Doppelrolle an sich ist nicht so schwierig. Weiter haben wir in der Geschäftsführung uns von Anfang an einen kleinen Geschäftsverteilungsplan aufgestellt, wo auch da die Aufgabenverteilung klar ist. Und dann grätscht keiner dem anderen rein. Man spricht sich ab. Es lebt tatsächlich von viel Kommunikation untereinander, von viel Absprache. Und dann passt es.
Mhm. Sehr ungefähr jetzt ein Jahr her, dass der neue Bezirk Rheinland-Pfalz gegründet wurde. Lukas hat es eben schon erwähnt. Im Januar kam dann das Saarland noch dazu. Was sind positive Erlebnisse, die du in Erinnerung hast?
Auch wieder weit zurückgegangen. Das beste Erlebnis war, bevor es den Bezirk gab, dass wir uns die Zeit nehmen konnten und auch die, muss man ja auch dankenswerterweise an die geschäftsführenden Kollegen sagen, die ja Mitarbeiter abgegeben haben aus den Altbezirken, die uns die Möglichkeit geschaffen haben, okay, wir dürfen uns mal 2 Tage einschließen. Da haben wir uns mit den neuen Wachleitungskollegen schon mal zusammengetan, hat sich beschnuppert. Man kannte sich ja grob und das war schon von Anfang an ein Moment, wo wir gesagt haben, ah, das geht sich gut aus, das kann was werden. Mhm. Wir hatten jetzt letztes Jahr unsere zweite Wachleiter-Zusammenkunft und konnten dann schon resümieren, dass wir, was wir uns im Vorfeld vorgenommen hatten, was wir uns vielleicht als Herausforderungen vorgenommen haben, dass wir vieles erledigen konnten, vieles erarbeiten konnten, dass wir weiter eine Harmonisierung in den Dienststellen erreichen konnten und jetzt auch weiter in vielerlei Themen arbeiten. Wir haben eine eigene MAV gründen können mittlerweile, sind mit der Mitarbeitervertretung in sehr gutem Austausch. Also lauter kleine
Schritte, kleine Meilensteine,
die uns aber auch das Arbeiten und das Leben erleichtern ein Stück weit. Und vor allem ganz viele Kollegen und Kolleginnen, die einfach Lust haben zu gestalten und die uns das Vertrauen geschenkt haben. Und ja, das ist, glaube ich, der größte Erfolg, den wir erreichen konnten, dass wir kaum Widerstände hatten, wo man eigentlich hätte von ausgehen müssen. In so einer Organisationsentwicklung gibt es ja dann doch immer Ängste und Sorgen.
Ja.
Und da hat man einen sehr hohen Vertrauensvorsprung von unseren Kolleginnen und Kollegen.
Und es klingt ja erstmal so komplett, auch da, wenn ich die letzten Minuten dir zuhöre, sehr, sehr positiv. Und Lukas, ich gucke mal in deine Richtung. Was hättet ihr gerne vorher gewusst?
Also wir hatten ja schon mal einen Vorteil. Wir hatten den Testballon Hessen. Und da haben wir schon wahrgenommen, was es eine Herausforderung ist, selbst in dem Verband, wo überall Malteser Hilfsdienst draufsteht. Und das ist das, was ich eben schon sagte, dieses Thema Diözesen zusammenführen, unterschiedliche handelnde Personen im eigentlich gleichen System, was sich da kleine, ich nenne es mal Binnenkulturen bilden und das ja auch über eine lange Zeit. Und die Herausforderung haben wir auch. Wir haben hier jetzt ja auch insgesamt in Rheinland-Pfalz ja 4 Diözesananteile, 3, die Rettungsdienst betrieben haben. Und die hieß es zusammenzuführen. Die hieß es zusammenzuführen aus einer wirklich jeweils sehr individuellen Führungskultur, aus einer auch im Rahmen der Vorgaben sehr individuellen Prozessstruktur. Und das zu vereinen in eine Bezirksstruktur, das haben wir in Hessen gesehen, ist eine Herausforderung und da konnten wir mit ein bisschen Wissensvorsprung reingehen. Das ist ein bisschen auf das eingehen, was Tobi gesagt hat. Wir hatten die Chance, bevor wir gestartet sind, die Leute schon mal abzuholen. Mhm. Um das mal plastisch zu machen, wir treffen uns, ich gehe jetzt ins 5. Jahr bei Malteser Hilfsdienst und wir treffen uns an einer Veranstaltung, bei der ich nenne es mal naiv romantisch, davon ausgehe, dass wenn Kollegen schon 10, 15 Jahre dabei sind, in einer analogen Funktion in verschiedenen Diözesen, dass die sich kennen. Und dann kommst du zur Veranstaltung 2 Tage und stellst fest, oh, ich glaube, wir starten mal mit einer Vorstellungsrunde. Mhm. Und das ist ganz spannend. Denn was wir ja brauchen, ist, wir sind ein kleines Team. Wir hatten es gerade eben, es sind jetzt oder werden jetzt nochmal 15 Rettungswachen. Wir bekommen jetzt noch einen Standort zum 1.4. in Neuwied. Und das heißt ja, Vertrauen schaffen. Vertrauen für das, was wir erreichen wollen. Vertrauen in eine Strategie entwickeln, die wir verfolgen wollen. Und wir brauchen ja nicht nur die Wachleiter, sondern auch die Bereichsleiter. Und da kommt ja hinzu, wir haben ja 3 völlig neue Bereichszuschnitte geschaffen. Bereichszuschnitte, die aus unterschiedlichen Diözesanbereichen manchmal zusammengewürfelt werden. Und das auf Kurs zu bekommen, das Warum zu erklären, den Leuten das verständlich zu machen, das ist nach wie vor eine Herausforderung. Wir bekommen jetzt noch die Standorte aus dem Saarland dazu, mit Tholey und Saarbrücken. Jetzt kann man immer sagen, es sind ja nur 2 Standorte. Es sind 110 Mitarbeiter an den 2 Standorten. Und auch die wollen eingebunden werden. Und da die Herausforderung, wir hatten es ja gerade eben, Föderalismus. Die fahren wieder in einem ganz anderen System, obwohl sie zum Bezirk gehören. Und diese Herausforderung zu managen, das ist tatsächlich eine Mammutaufgabe in gleichzeitig ja sehr schwierigen Zeiten für den Dienst. Ich glaube, jeder kennt das, nicht nur in unserer Branche. Das Thema Fachkräftemangel, so der Klassiker, den haben wir aber tatsächlich auch. Wir haben auch durchaus lokal unterschiedlich Herausforderungen.
Hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
In der Personalisierung, also völlig überraschend. Ja. Und diese Entwicklung sicherzustellen, das war jetzt nur ein Beispiel, gibt noch ganz viele andere, diese Entwicklung sicherzustellen und strategisch wirklich konsequent zu verfolgen, bei allen Störfeuern links und rechts, die nicht MHD verursacht sind, sondern die System verursacht sind.
Und ich komme mal zurück zur eigentlichen Frage. Habe ich richtig rausgehört, vorher gewusst, hättet ihr gerne, dass die Mitarbeitenden sich untereinander nicht kennen. Ist das der Kerngedanke oder der Kernpunkt, den du eben hattest, neben den vielen anderen natürlich, aber ist das ein Teil?
Ich hätte mir gewünscht, dass etablierte Standards, die wir im Verband haben, schon intensiver überall gelebt werden. Das hätte uns die Weiterentwicklung erleichtert.
Ja. Und es ist ja eine Analogie auch zu dem, also wenn ich auf das Gespräch zurückgucke mit Markus Schips und Gregor Götz-Knöll, 2023, ähnliches Thema. Ja? Also auch zu sagen, man muss Strukturen dann eben oder will Strukturen eben auf ein Level bringen und den einen Überflieger vielleicht ein bisschen zurückholen und den anderen, der ein bisschen unterm Radar war, dann auf die nächste Ebene höher ziehen. Tobi, Start war 2024. Lukas hat es eben schon gesagt, also auch das Thema Bündelung von Führung ist ein Thema gewesen. Was hat das für euch konkret bedeutet?
Wir sind ja aus diesem Rheinhessen-Pfalz ein bisschen schon in Fahrt gewesen. In der Tat, ich glaube, das aufzugreifen, mal die Standorte zu begehen, vor Ort nochmal präsent zu werden, das Kennenlernen, warum sind Sachen so? Mhm. Also tatsächlich nicht nur ist es, wie man es will, sondern die Frage des Warums sich nochmal zu stellen, im Bewusstsein, dass immer eine Überlegung vorausging und da auch den Respekt zu zollen, dass die Kollegen ja nicht mit bösem Willen oder sonst irgendwas vielleicht einen Prozess nicht geführt hatten, wie man es sich vielleicht gedacht hatte, wie es vielleicht besprochen war. Das war schon eine der wichtigen Aufgaben und was da auch in der Führung für uns dann auch nochmal ein Schwerpunkt war, unsere Wachleitung ja ein bisschen auf uns einzuschwören und die Chancen eben zu erkennen. Jetzt muss ich die Nummer auf die Frage zurückgehen.
Das war schon genau die Antwort. Also Bündelung von Führung da eben, also du hast ja gerade schon gesagt, die in Anführungszeichen setze ich mal die Einschwörung von den Wachleitungen. Ja. Ich würde noch ein Thema mit reinbringen, oder eher zwei, Innovationen und spezielle Projekte. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass auf den einzelnen Wachen, und so habe ich es auch gerade bei euch rausgehört, der eine vielleicht ein bisschen mehr gemacht hat, der andere vielleicht ein bisschen unterm Standard geflogen ist. Was sind euch da vielleicht für Innovationen und spezielle Projekte begegnet, wo ihr sagt, hey cool, das ist was wir jetzt entweder im Hinterkopf haben und irgendwann anwenden oder vielleicht sogar direkt mit reingenommen haben?
Das ist wieder ein bisschen einfacher, aber Tobi, starte du.
Das ist einfach, da können wir drei Sachen vielleicht in Fokus nehmen. Zum einen sind wir seit geraumer Zeit im Land, in Rheinland-Pfalz gibt es diesen Standard-Rettungswagen und dann auch das Notarzt-Einsatzfahrzeug, was in der Überarbeitung der DIN-Norm war. Und da begleite ich jetzt 2 Jahre den Arbeitskreis auf Landesebene. Was wir genutzt haben, Erkenntnisse, die dort diskutiert werden, zum Beispiel einen eigenen Arbeitskreis nochmal Rettungsmittel zu entwerfen und wir einen standardisierten Rettungswagen aus diesem Rheinland-Pfalz-Standard, aber für die Malteser einfach nochmal in einer Linie zu fahren. Also wir haben da Ausbaumodelle als Vorschlag, die werden jetzt, wie gesagt, auch zurzeit wieder überarbeitet, auch die Beladung wird da nochmal neu diskutiert und wir konnten da einen nicht wegzuredenden Investitionsstau der letzten Jahre lösen und haben alleine mit Rheinhessen, mit den damals, also in Mainz, die damals zur Beschaffung anstehenden Fahrzeuge, bis heute, ich glaube, 8 Rettungswagen gekauft. Wenn man überlegt, von zu dem Zeitpunkt 13 Rettungswagen auf der Straße, also einmal komplett den Fuhrpark erneuert. Unter den schwierigen Umständen auf dem Markt, Chipmangel.
Ich wollte gerade sagen, wir erinnern uns, glaube ich, alle dran, dass so dieses Kaufen eines neuen Autos da etwas herausfordernd war. Ich darf einmal noch kurz, dass wir das für die Hörenden kurz erklärt haben, Standard-Rettungswagen stelle ich mir jetzt vor, jedes Fach in jedem Rettungswagen, egal, wenn es ein Rheinland-Pfalz-Standard ist, egal, welcher Anbieter es ist, welche Hilfsorganisation es ist, ist jedes Fach gleich. Das heißt, genau. Beatmung ist immer hinten links, wie auch immer.
Ganz genau.
Ja. Lukas, ich würde einen komplett Blickwechsel machen und zwar in Richtung Kohle und zwar Finanzierung des Rettungsdienstes. Welchen Unterschied gibt es zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz in einem Satz?
In einem Satz
Es kann ein politischer Satz sein mit 12,
ein ganz großer Unterschied in Bezug auf die Finanzierung ist, wir haben landeseinheitliche Entgelte. Das ist ein Riesenunterschied zu Hessen, wo jede Gebietskörperschaft eine eigene Gebührenstruktur für den Rettungsdienst hat. Und die Herausforderung für uns in Rheinland-Pfalz ist, wir sprachen gerade eben von 15 Wachen. Mhm. So, 15 Rettungswachen, da kann man sagen, das ist viel. Man kann aber auch sagen, das ist verhältnismäßig wenig im Landesvergleich. Tatsächlich ist das nicht die Riesenanzahl. Aber wir sind damit mit Abstand der zweitgrößte Leistungserbringer im Rettungsdienst Rheinland-Pfalz. Und das ist genau das, was die Situation so ein bisschen besonders macht in Rheinland-Pfalz. Wir haben halt die Marktdominanz eines Marktbegleiters. Mhm. Man würde jetzt vielleicht sagen können, quasi Monopol in einem Oligopol. Mhm. So würde man das vielleicht volkswirtschaftlich betrachten. Und das ist tatsächlich die Besonderheit in Rheinland-Pfalz, in der Tat. Wobei, um das ein bisschen abzumildern, da geht es ja nicht darum, das ist einfach eine reine Feststellung, dass es so ist. Wir fühlen uns ganz wohl mit diesem, ich nenne es mal Boutique-Rettungsdienst, den wir haben, weil es auch ein Thema dieser Bezirksstruktur Dinge jetzt einfach schneller machen kann, in der Kommunikation schneller machen kann, in der Umsetzung. Und das ist schon etwas, so nehme ich es wahr, das wird von unseren Partnern wahrgenommen, dass wenn Tobi auftritt für uns im Land, wenn ich auftrete im Land, man spricht mit einer Person fürs Land, ist es geregelt. Das ist tatsächlich ja auch schon eher ein Alleinstellungsmerkmal, denn sonst heißt es immer wieder, ich muss noch in meinen lokalen Gesellschaften sprechen, meinen lokalen GmbHs, meinen lokalen Vertretern, und das haben wir nicht.
Das heißt, das ist auch der Vorteil und analog zu Hessen, dass da mit einer Stimme gesprochen werden kann, egal ob es eine Verhandlung mit einer Krankenkasse, einem Anbieter für Ausstattung etc. ist. Lukas, wenn du einen Wunsch frei hättest, das ist ja immer so die Feenfrage.
So wie im Bewerbungsgespräch.
Ja, würdest du dir hier eine Veränderung wünschen und wenn ja, welche?
In Bezug auf die Finanzierungsstruktur, ja, würde ich mir eine Änderung wünschen. Ich würde mir ein gleichberechtigtes Miteinander gegenüber den Kostenträgern unabhängig der Größe der Organisation wünschen. Das wäre tatsächlich ein Wunsch, ein Wunsch, an dem wir auch arbeiten, aber das sind eben politische Themen, das dauert etwas, und das wäre tatsächlich ein großer Wunsch, mehr Transparenz im Rettungsdienst Rheinland-Pfalz.
Und vielleicht auch das, um noch das einmal klar zu machen für diejenigen, die sich vielleicht nicht so tief mit dem Rettungsdienst befassen. Man sieht es auf den Fahrzeugen ja ganz oft, dass der Malteser Hilfsdienst, das Deutsche Rote Kreuz, wer auch immer da den Rettungsdienst betreibt, eben vom jeweiligen Landkreis, vom jeweiligen Land beauftragt wird, das zu tun. Das ist ja manchmal so ein bisschen in der Bevölkerung, ja, die Malteser sind der Rettungsdienst. Ja, wir sind diejenigen, die beauftragt sind, genau das zu tun, um das vielleicht nochmal einzuordnen. Tobi, wir hatten eben schon das Thema Fachkräftemangel. Kannst du vielleicht kurz erklären, was gibt es für Anreize, Attraktivitäten bei uns, bei euch im Rettungsdienst Rheinland-Pfalz und was unterscheidet uns da von Mitbewerbern?
Na, erstmal gibt es uns.
Euch beide.
Spaß beiseite. Wir bieten derzeit, glaube ich, oder bin überzeugt, mit die modernste Technik und die besten Unterstützungsprozesse in der täglichen Arbeit an. Mhm. Wir sind sehr schnell in der Kommunikation mit unseren Mitarbeitenden. Das wäre noch so ein Punkt von vorhin, den wir auch vorangetrieben haben, ein digitales, multifunktionales Kommunikationsmedium aufzubauen auf allen Standorten in Farbe, bunt und live. Wir bieten unserer Meinung nach gute Strukturen, was die Führungskräfteverteilung angeht. Mhm. Da wünschen wir uns natürlich eine größere Vielfalt, eine größere Aufteilung, mehr Schultern. Das sind wir in der Entwicklung. Aber jeder Mitarbeitende hat eine Führungskraft, einen Wachleiter, der, ich sag's mal salopp, mehr wie ein Hausmeister ist, nämlich wirklich jemand, der Entwicklungsgespräche führt, der Mitarbeitergespräche führt, der Feedback gibt, der nah ist. Unsere Büros sind in den Wachen, die sind nicht irgendwo in einem Turm gebaut und der Chef, der Wachenleiter sitzt irgendwo in XY. Nein, wir sind immer an den Standorten präsent. Wir haben ein mittlerweile, glaube ich, attraktives Finanzierungssystem oder Bezahlsystem. Gut, wir schöpfen alles aus, was die Möglichkeiten der arbeitsvertraglichen Richtlinien, also analog des Tarifvertrags, angeht. Und da sind wir schon seit Beginn in Vorleistung gegangen, sofern das möglich war, zum Beispiel Notfallsanitäter-Pauschale oder Notfallsanitäter-Zulage. Des Weiteren bieten wir unseren Mitarbeitenden natürlich dann die Arbeit in einer Verbandsstruktur an, was uns ja als Malteser besonders macht als ein Bundesverband. Und ich sage das auch immer in den Bewerbungsgesprächen, bei uns ist halt vielleicht in ein anderes Bundesland zu wechseln, dann doch nur eine interne Versetzung. Mhm. Das heißt also auch die Hürden in auszuweichen, weil man vielleicht wegzieht, weil man studieren geht und dann doch noch irgendwo am Studienort eine Nebentätigkeit im Rettungsdienst haben will, ist im Malteser Hilfsdienst sehr einfach umsetzbar.
Ihr beiden, wie stellt ihr euch den Rettungsdienst in 10 Jahren vor? Ich schmeiß mal 2 Denkanstöße rein. Das eine ist Einsatz von KI, was im Gesundheitswesen sehr spannend ist. Die Digitalisierung spielt da mit der KI natürlich auch mit und gesetzliche Veränderungen.
Magst du starten, Tobi?
Ich glaube, wenn ich das Thema gesetzliche Veränderungen mal zuerst betrachte, 2014 Notfallsanitätergesetz ist ja noch gar nicht so lang eigentlich.
Sehr jung.
Ich glaube, dass das in großen Schritten schnell weitergeht. Wir stellen in der Praxis fest, dass wir Bedarfe haben. Es geht darum, dass wir vielleicht irgendwann fallabschließend tätig werden können. Das heißt, dass wir Angebote für Patienten schaffen können, wo es nicht einfach nur heißt, wir bringen sie in die nächste Klinik, sondern vielleicht auch tatsächlich eine Betreuung fallabschließend sichern können. Da werden viele Bausteine notwendig werden in der Zukunft, von Ad-hoc-Pflegediensten, Ad-hoc-Betreuungsangeboten bei sozialen Krisen, die bei weitem noch nicht auf dem Stand sind, wie wir sie heute feststellen und bräuchten. Ich glaube aber, das ist erkannt und da wird es, glaube ich, auch unumgänglich sein. Auch die Politik wird da weiter dran arbeiten müssen, um dann uns auch die notwendigen Instrumente an die Hand zu geben. Ich sage mal so Modellstrukturen, was ja die Malteser mitbegleiten, Gemeindenotfallsanitäter, sprich also auch dann noch einmal eher in den ambulanten Bereich reinzugehen, nochmal Schnittstellen anzubieten. Das wird in naher Zukunft ein Bereich werden, der neben der akuten Notfallrettung seinen Raum finden wird.
Und da ergänzend, wer das Thema Gesundheitswesen ein wenig verfolgt und was so Richtung Ende letzten Jahres geschehen ist, der große Anstoß von Krankenhaus- und Notfallreformen, die, das ist meine persönliche Sicht, dringend notwendig sind, damit uns das System mit der ja sehr effektiven Versorgung, die wir in Deutschland haben, die vielleicht nicht immer so effizient ist, wie sie denn sein könnte, wo es ja tatsächlich ein paar Hürden gab, die sicher auch, das ist wieder sehr politisch durch, ich sag mal, den Zusammenbruch unserer Regierung getragen waren und dann eben nicht mehr zustande kamen, außer das Thema Krankenhausreform. Aber sagen, da hängen wir in unserem Sektor oder nennen wir es mal Silo, präklinische Versorgung, ein Stück weit an den Entwicklungen beispielsweise im stationären und ambulanten Bereich. Mhm. Nehmen wir mal den ambulanten Bereich, das merken wir heute schon, eine nicht mehr bestehende Versorgung eines kassenärztlichen Notdienstes, wie es einmal war, führt zu einer zusätzlichen Belastung des Rettungsdienstes. Denn nachher weiß sich die Bevölkerung gegebenenfalls nicht mehr zu helfen und ruft den RTW oder sogar den Notarzt und sagt, ich brauche jetzt hier akut Hilfe. Das ist ja ein tägliches Erleben unserer Kolleginnen und Kollegen draußen. was ja durchaus auch zu Demotivation führt. Dafür ist dieser Dienst nicht da, dafür ist dieser Dienst nicht gemacht. Ich greife mal den Ball KI auf, noch mitnehmen. Dann sind wir sicher an dem Punkt, das Thema Rettungsleitstelle muss sich verändern. Das ist so ein wenig der Dreh- und Angelpunkt dessen, wo fahren wir, warum hin? Was kann ich gegebenenfalls dort noch unterstützend machen, auch dem Disponenten mit an die Hand geben, um eine bessere Entscheidungsfindung hinzubekommen? Das eine ist dann so eine Art Notrufabfrage, wo kann ich dort unterstützen? Das andere sind Supportmöglichkeiten, die es ja auch heute schon gibt, die man aber vielleicht noch feiner hinbekommen kann im Thema vom Routing des Fahrzeuges, welches Fahrzeug ist unter welchen Gegebenheiten wann am schnellsten Platz. Und wenn ihr mal ins Ausland schaut, es gibt ja schon sowas wie vorausschauende Disposition, da ermittelt das System, wo mit welcher Wahrscheinlichkeit wo potenzieller Notfall passiert und schickt schon mal Autos raus. Das sind funktionierende Systeme, sicher nicht in der Endausbaustufe. Und da müssen wir schauen, was ist da noch alles bei uns möglich. Und da bin ich ganz gespannt, was sich dort tut. Denn ich glaube, dieser Fortschritt wird nochmal ein wichtiger Baustein für die Effizienzsteigerung im System der präklinischen Versorgung.
Danke für den Blick in die Zukunft und deckt sich auf jeden Fall auch mit vorherigen Folgen, egal ob es Wachleitungen sind oder es ist Anleitende etc. Also da ist genau dieses Thema, fahre ich zu einem Notfall oder fahre ich zu einer seelischen Unterstützung, die nicht weniger wichtig ist, die eine andere Versorgung aber braucht. Und das ist das, wo wir schon bei vielen Folgen drauf gelandet sind. Da brauchst du einen Systemwechsel. Und die Menschen brauchen genauso Hilfe wie alle anderen, brauchen nur vielleicht nicht genau dieses Personal. Ich würde mit euch gerne noch auf zwei persönliche Fragen gehen zum Abschluss. Wenn es euch nicht in den Rettungsdienst verschlagen hätte, nicht zur Geschäftsführung verschlagen hätte, Lukas, was hättest du gemacht?
Ganz persönlich, wenn mein Abi gut genug gewesen wäre, wäre ich jetzt vermutlich Arzt. Also das kann ich dazu sagen. Das wäre wahrscheinlich das, was passiert ist.
Dann bin ich jetzt gespannt, Tobi, ob du der Sparring-Partner auch gewesen wärst, wenn Lukas Anästhesist geworden wäre.
Nein, in der Tat. Ich kann es ja anders sagen. Ich habe mich ja im zweiten Weg für die Malteser entschieden. Ich habe ja zunächst eine Ausbildung im technischen Bereich gemacht als Energieelektroniker. Hab dann meinen Meister gemacht, war dann Instandhaltungsleiter, bis dann irgendwann mal eine Rettungswachenleitung gerufen hat und ich meinem alten Beruf sozusagen abgewandt bin. Von daher habe ich jetzt schon zwei Extreme vielleicht. Dann von Wachleitung, operativer Fahrdienst, jetzt das Management. Ich glaube, ich bin sehr zufrieden und will jetzt eigentlich die nächste Zeit die Rolle gern weiter ausfüllen, da weiter wachsen.
Klingt auch so, als ob ihr Spaß habt an dem, was ihr macht und vor allem am Gestalten Spaß habt. Neuer Bezirk ist bei den Maltesern HRS entstanden mit vielen Einblicken von euch beiden Geschäftsführern des neuen Bezirks Rettungsdienst Rheinland-Pfalz und Saarland. Danke, Lukas, danke, Tobi, für eure Zeit, für eure Einblicke.
Und danke dir, dass wir eingeladen sind. Super.
Und Ende März, da wird's sportlich hier im Malteser HRS der Talk. Ich schwinge mich aufs Fahrrad, gemeinsam mit meinem Kollegen Stefan Lorek blicke ich auf ein rollendes Projekt. Welches das ist, das erfahrt ihr ab 20. März überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich auch unter malteser-podcast-hrs.de. Vielen Dank für eure Ohren und tschüss.